Herzlich willkommen zum Each One Teach One Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich im Interview Olaf Nimmerfroh. Olaf war Junioren-Weltmeister im Kraft-3-Kampf und hält den Weltrekord in der Kniebeuge mit 355 Kilo bei einem Körpergewicht von knapp 100 Kilo. Olaf spricht darüber, welche drei Elemente wichtig sind, wenn es darum geht, in einer bestimmten Disziplin erfolgreich zu sein. Das kann man sowohl auf den Sport, auf den Kraft-3-Kampf oder auch aufs Leben einfach übertragen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
Naja, die Leistungsentwicklung war dann auch noch so, dass ich mir damals auch schon ein Gewicht als Ziel gesetzt hatte, mit dem ich glaubte, damit muss man gewinnen, weil da auch jemand mit diesem Gewicht gewonnen hatte. Aber 7 Jahre später musste man halt ein bisschen mehr machen, dass man in der Kalkulation jedenfalls auch nicht ganz berücksichtigt. Und ich hatte auch keine Ahnung, wie sich das Körpergewicht entwickelt. Und wollte ja eigentlich auch nie so schwer und so fett werden.
Aber 105 war dein schwerstes Gewicht?
Nee, die Klassik in der Mannschaft bis 100. Aha. Aber 105
im Training,
ja. Weil du ein bisschen Flüssigkeit noch abwirfst und dann halt 100 Kilo, sag ich mal, zu bringen. Aber die waren dann auch, glaube ich, schon komplett hergerichtet.
Wie weit hast du eigentlich mit den Konkurrenten da zu tun? Also wärmt man sich da im gleichen Raum auf,
ja,
und sieht schon, wer
da ist? Ja, da geht es schon gut zur Sache. Da geht es schon gut zur Sache. Und je nachdem, wie viele Aufwärmplattformen das sind, auch das ist ja schon mal eine ganz andere Liga, als wenn du jetzt daheim in deinem Verein dir jedes Gewicht aussuchen kannst, wo du drauf gehst. Da stehen halt einmal 5 Leute da und du legst da irgendein Gewicht auf und sagst, du willst jetzt, keine Ahnung, weil dein Supercoach dir 272 als Aufwärmversuch aufgeschrieben hat. Ja, ja, du hast geschlagen, da geht irgendjemand anderes dran und der ist schon auf 280. Irgendwie, du nimmst die jetzt oder du lässt es halt bleiben. Also das, mittlerweile hat sich das verändert, weil es viel mehr Aufwärmplattformen gibt, aber da geht es schon auch zur Sache und auch mentale Spielchen und alles, was dazu gehört. Halt, ne? Da gibt es welche, die bleiben erstmal sitzen, dann machst du dir Gedanken, uiuiuiui, was hat der vor und so. Alles, was halt dazu gehört, Psychokrieg, das geht schon los, ja, klar.
Also hast du schon mit deinen Konkurrenten da direkt geredet?
Ja, ja, in der, ja gut, also irgendwann, wenn man so ein paar Jahre dabei ist, dann weiß man dann doch schon im Ergebnis relativ konkret, wenn die Leute da sind. Und da gibt es dann auch so Grüppchen, also keine Ahnung, wenn dann da so 30 Leute in der Klasse sind, dann gibt es vielleicht 5, 6 Aufwärmstationen und das sortiert sich schon nach der Leistung. Also,
also bist du dann schon mit den Starken an einem
Aufwärmen? Ja, aber weil die natürlich auch ähnliche Gewichte bewegen. Und wenn dann irgendeine, sage ich mal, eher touristisch interessierte Powerlifting-Nation dabei ist, ja, da gibt es ja schon, also auf einer WM gibt es ein größeres Leistungsgefälle als auf einer amerikanischen Meisterschaft, weil es einfach Nationen gibt, die sich auch qualifizieren, aber vielleicht ein anderes Leistungsniveau haben. Und da ist das despektierlich, meine, das gab es auch im Skispringen, als Eddie the Eagle da beim Skispringen mitgemacht hat, als Engländer, die einen sind halt doppelt so weit gesprungen. Ja, ich glaube nicht, dass es auf einer finnischen Meisterschaft im Skispringen eine solche Bandbreite an Leistungen gibt wie auf Olympischen Spielen oder keine Ahnung, irgendwelche Jamaikaner, die Bob fahren, das glaube ich, gab es ja mal einen ganz lustigen Film auch. Ja, das ist, glaube ich, was anderes als in Russland. Also gibt es da natürlich auf so einem internationalen Wettkampf, je nachdem, wo man da rumspringt, auch eine Spreizung der Leistung und da werden natürlich auch unterschiedliche Gewichte bewegt und auch in den unterschiedlichen Übungen, aber man weiß schon, wo man dann dahin muss, weil die natürlich ähnliche Gewichte.
Aber wussten dann die starken Russen und Amis, wie stark du bist?
Das wussten die, ja, ja.
Also man kannte dich schon, weil du ja vorher Weltmeister warst dann auch.
Also ja, also 1993, da kam einer zu mir, Alexander Gankow, das ist auch einer der allerstärksten. Das war ganz witzig. Er ist ein bisschen größer als ich. Ja, na, dem reißt man ja ein bisschen früher an, der wuchs so 104, war knüppelhart. Und sagte mir, dass er in der 100er Weltmeister werden will. So 3, 4 Tage vorher habe ich gesagt, freut mich für ihn. Aber dann wird er Weltrekord machen müssen, ob er darauf vorbereitet ist. Gankow hat dann in 5 Tagen 13 Kilo gecuttet und ist in der 90er gestartet.
Was, echt? Das ist... Wie kriegt man sowas runter?
Sauna, Laufen, Joggen. Jedenfalls nicht mit Diuretika, weil die dort getestet werden. Also mit 90 war er dann so mit das Härteste, was ich je auf einer Powerlifting-Bühne gesehen habe. Und da ist er Weltmeister geworden noch, in der 90er. Und mein Freund Martin Simacek, der musste dann, weil er das mitbekommen hat, der wollte eigentlich in der 90er Weltmeister werden. Der ist dann in die 82 5er runtergegangen. Und hat er 96 gehabt. Und hat in 4 Tagen auf 82,5 abgenommen. Das ist das mit das Härteste, was ich je erlebt habe. Martin, wenn du es hörst, viele Grüße an dieser Stelle. Und der hat aber danach dann auch aufgehört. Der war so abgefuckt. Hat die 82er gewonnen, aber... Und hat 3 Tage nichts getrunken und lag nur in einem komplett abgedunkelten Hotelzimmer und hat Sauna gemacht und sonst nichts. Ja, so ist das gewesen.
Aber ja. Wie kannst du denn da Leistung bringen, wenn du sowas durchmachst?
Weil es besonders gesund ist, das glaube ich nicht. Du verlierst natürlich auch extrem viel, aber den Jungs war klar, dass es in der Gewichtsklasse, da war ich wirklich auch in guter Form, nichts zu machen gibt. Und dann heute ist es auch gar nicht mehr zulässig, weil das Klassensprengen nicht mehr erlaubt ist, auch um das wahrscheinlich zu verhindern durch die Regel. Das heißt, du kannst dann nur noch bis zur Nachmeldefrist die Gewichtsklasse wechseln. Aber das waren ja schon Spitzenathleten. Also, die wussten schon, was sie taten. Und wie man das so macht, der Simacek, der ist, glaube ich, zweimal zusammengeboren bei dem Wettkampf, hat dann einen Kreuzhebeversuch gemacht mit 260, da wollte er dann eigentlich aufhören. Dann gab es da hinten eine kleine Eskalation, aber dann den zweiten Versuch ausfallen lassen, weil er es auch gar nicht mehr hinbekommen hat, kräftemäßig. Und dann haben sie ihn halt irgendwie wieder ein bisschen aufbereitet und dann hat er 305 auflegen lassen. Die hat dann gehoben, ist dann Weltmeister geworden. Aber wie gesagt, war sein letzter Versuch, sein letzter Wettkampf. Und Max hat keinen Bock mehr auf den ganzen Kram.
Was heißt Eskalation? Und was heißt...
Dass irgendein Nationaltrainer dann da irgendwie während einer WM motivatorische Schwierigkeiten oder Stimmungsschwankungen wortlos entgegennimmt. Kann man ja auch nicht erwarten. Also, da geht es dann schon, glaube ich, auch Experts zur Sache. Also,
aber wie pervert man so einen wieder auf? Ich meine, der muss doch komplett...
Ich kann aufhören. Ich kann dir mal ein paar Bilder zeigen. Ich zeigen, wie das geht. Aber das ist jetzt, glaube ich, nichts für... für den geneigten Zuhörer. Naja, Ammoniak, Ohrfeigen, Wasser und alles, was halt geht. Und dann kriegst du eigentlich noch mal 2-3 Minuten.
Krass.
Kriegst du den nochmal auf die Wettkampfplattform. So, also brauchen wir jedenfalls ein Ziel. Das muss aus meiner Sicht realistisch sein, also anders als bei mir zum damaligen Zeitpunkt. Und dann müssen wir uns gut überlegen, was wollen wir investieren, wie viel wollen wir da reinbringen. Und je mehr, umso besser. Aber es ist natürlich auch ein Unterschied in den unterschiedlichsten Lebenslagen, was man macht. Ich hatte so 2-3 Trainingspartner, weil das Volumen war für einen zu viel. Mein bester Trainingspartner war der Antonio, der war aber auf dem Bau tätig und der ist um 6 mit dem Firmenbus abgeholt worden und dann erstmal irgendwie 8 oder 9 Stunden, manchmal 10 Stunden irgendwelche Gusskessel getragen. Und ich war Student und dass man da vielleicht ein anderes Volumen fahren muss, als wenn man vielleicht auch mittags schlafen kann und 5-mal am Tag essen kann, glaube ich, auch klar. Da muss man immer gucken. Wenn man das hat, sollte man sich mit den nächsten Bereichen beschäftigen. Der nächste Bereich ist das Training. Aber jetzt nicht vor, hier auf Einzelheiten einzugehen. Wenn das hier irgendjemand interessiert und es dafür eine gewisse Resonanz gibt, kann man das gerne beim nächsten Mal machen. Da gibt es unterschiedliche Wege, die nach Rom führen. Es gibt unterschiedliche Trainingsprinzipien, die auch alle ihre Berechtigung haben. Aber meines Erachtens ist auch der Zustand des deutschen Powerlifting so, wie er ist, weil halt auch so trainiert wird, wie der Zustand ist. Und wenn jemand glaubt, dass er viel trainiert und dass er schwer trainiert, dann bin ich mal gespannt, ob er überhaupt eine Vorstellung hat, was schwer und oder was viel ist. Alles, was ich hier so sehe, ist ein weit überwiegend reines Rumgehopse und Rumgeturne, was mit hartem, brutal hartem Training nichts zu tun hat. Das bewegt sich alles in der Komfortzone, der ewigen Angst vor dem Übertraining und bloß nicht zu viel. Aber die meisten machen ja nicht viel und wissen schon gar nicht, was zu viel ist. Daran hakt es in der Regel. Dann kommt halt das auch raus, was man in den Ergebnislisten ablesen kann. Denn da fällt ja nichts vom Himmel. Und unabhängig davon, welches Trainingssystem bemüht wird, ich mache ja kein Individualtraining mehr, weil ich auch ein bisschen was anderes zu tun habe als Powerlifting. Aber neulich habe ich mal wieder eins gemacht. Und nach über 35 Jahren kann man schon, glaube ich, ganz gut erkennen, wenn einer ein Gewicht X bewegt, was die Höchstlast wäre und mit wie viel Wiederholungen man mit einem höheren Gewicht durch das Training kommen kann. Also habe ich, als ich das letzte Mal gemacht habe, einem gesagt in der Kniebeuge, alles klar, da hat er geglaubt, einen schweren Satz gemacht zu haben. Jetzt machen wir noch 10 Kilo drauf und dann machen wir mit diesem Gewicht 5x6. Ja, dann haben wir 10 Kilo drauf gemacht. Da jetzt haust du alles rein, was du kannst. Waren, glaube ich, 185 Kilo. Waren ein relativ junger Athlet in der Kniebeuge. Und nach 4 Wiederholungen hat er dann aufgehört. Und er hat gesagt, da geht nichts mehr. Ich meine, genau da geht's los. Und genau da hört es auch auf. Und dann habe ich ihn 2 Minuten später an das gleiche Gewicht wieder dran geschickt. Und 2 Minuten ist eine relativ kurze Pause für hohe Kniebeugelasten. Die können bei schwersten Training 6, 8, 10 Minuten gehen. Aber sagen wir mal auf jeden Fall mal 4 oder 5. Und nach 2 Minuten, also mit einer sehr, sehr kurzen Pause, hat er danach, nachdem ich ihm mal erklärt habe, dass er sich jetzt entweder zusammenreißt oder ich jedenfalls wieder fahren werde, 7 Wiederholungen gemacht. Und wenn ich in einem Satz 2 Minuten später 7 Wiederholungen mache, dann wäre das auch ein Trainingsgewicht, mit dem ich vielleicht 5x6 anpeilen kann. Da wäre jedenfalls der erste Satz noch relativ kommod, der zweite, dritte, sechser, da wird es wahrscheinlich schon ans Eingemachte gehen. Beim vierten ist es wahrscheinlich das volle Programm und beim fünften Satz dann bleiben vielleicht keine 6 mehr übrig, sondern sind es halt nur noch 4 oder 5. Aber jedenfalls macht es keinen Sinn, mit einem Gewicht, was ich 7-mal bewältigen kann, 4 Wiederholungen zu machen und dann zu glauben, dass das noch zu schwer ist für 5x6. Wahrscheinlich ist es sogar, wenn ich 7 mache, vielleicht sogar noch zu leicht, denn es könnte sein, dass ich schon beim ersten Satz, wenn ich es ernst meine, ans volle Programm, an den Anschlag gehe. Und deswegen fehlt es in erster Linie an hartem Training, an wirklich hartem Training und wirklich großem Volumen. Und damit meine ich nicht, irgendwo mal irgendwann eine harte Wiederholung abzuliefern oder einen harten Satz, sondern jeden Tag, den der Herrgott werden lässt, in jeder Wettkampfübung. Und durchgängig Volumen und Intensität. Und nicht einmal, weil es einem gut geht und das nächste Mal halt wieder nicht. Und an dieser Kontinuität fehlt es. Und deswegen tut sich da auch nichts, weil das nicht so funktioniert, dass man den Körper so schnell anpassen kann. Es ist ein permanenter Anpassungsprozess und man muss versuchen, so hart an der Kante des Übertrainings zu bleiben, solange es der Körper überhaupt nur durchhält. So, daran fehlt es also bei allem, was ich so sehe und wahrnehme, und dementsprechend ist auch der Zustand der deutschen Nationalmannschaft, ohne dass ich da irgendeinem Athleten persönlich zu nahe treten möchte, aus diesem Gehopse kann nichts werden. Und deswegen tut sich da auch nichts. Das heißt nicht, dass man so hart trainieren muss. Aber wenn man erfolgreich werden will, dann muss man es tun. Und wenn man es nicht tut, ist das genauso in Ordnung. Dann ist man als Mensch von mir genauso geschätzt. Aber er soll mich nicht fragen, warum es nicht vorangeht. Viele Grüße an meinen Freund Michael Seibel, der in der Offseason mit 8x8 angefangen hat. Und er war der erste Achter schon am Anschlag in der ersten Übung. 8x8. Und wie gesagt, da hast du schon gedacht, beim ersten Satz, da geht nichts mehr. Michael, stell dir vor, du müsstest die Jungs von heute mal dein Volumen durchziehen lassen. Ja, heute würde man dazu LOL sagen. Also, fehlt es an einem harten, intensiven Volumentraining. Und wie man das verteilt und wie man das periodisiert und wie man die Übungen aufteilt, ob man alles zusammen trainiert. Wie gesagt, da führen viele Wege nach Rom. Da kann man gerne auch nochmal gesondert drauf eingehen. Dann haben wir also den Punkt 2, das ist nach dem Ziel das Wichtigste. Und wie gesagt, da ist es vollkommen egal, ob ich jetzt 5x6, 6x5, 5x die Woche, 4x, 9x die Woche trainiere. Da werden sich ja mehr Gedanken drüber gemacht, über die richtige Periodisierung, Strukturierung, als das überhaupt trainiert wird. Und der Kern ist extrem heftiges, voluminöses Training. Und dann funktionieren all diese Systeme. Und das Limit ist die körperliche Erschöpfung. Und zwar für jeden Trainingstag und für das ganze System, für die gesamte Vorbereitung. Und die kann 9, 12, 14, 16, 18, 20, 40 Wochen dauern. Meine Vorbereitungen begannen so am 3., 5. Januar, wenn ich Silvester irgendwie verdaut hatte. Und dann ging es los, Attacke bis zur WM. Die war dann so im Oktober, November. Deswegen kein Urlaub, kein gar nichts. Und vor allen Dingen kein Deload. Den Deload bringt das Leben, nicht der Trainingsplan. Irgendwann geht es nicht mehr. Das ist wieder kälter. Hast Magen-Darm-Infektion oder sonst irgendwas. Der Körper ist auch anfällig, weil er das ganze Jahr am absoluten Limit sich bewegt. Und da kommt der Deload ganz allein, aber nicht, weil irgendeiner es auf irgendeinen Trainingsplan geschrieben hat, der selbst noch nichts drauf hatte.
Also, wie wirkt sich das auf sowas wie jetzt dein Jurastudium dann aus, wenn du in so einer Vorbereitung bist?
Naja, ich habe jetzt auch nicht besonders lange studiert, ich glaube 8 Semester. Und da kann man natürlich auch nochmal dann Bereiche schaffen oder Zeiträume, wo man nicht ganz dieses Volumen fährt. Und dann, ich habe in der Regel ein Semester sehr, sehr viel gemacht an der Uni, das andere Semester eigentlich mehr oder weniger gar nichts. War, glaube ich, am 3. Semester scheinfrei und habe dann mal 2 Weltmeisterschaften gemacht und dann nochmal eine Examensvorbereitung. Also das muss man gucken, wie man es hinbringt. Das sollte man aus meiner Sicht jedenfalls versuchen, alles mit zu berücksichtigen. Und wenn man so eingebunden ist, dass man dann da weniger Zeit hat, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, auch legitim, im Übrigen auch ratsam. Aber was ich so wahrnehme, ist ja, dass die Jungs nicht trainieren gehen, nicht weil sie irgendwie was anderes machen, sondern weil sie Farmville spielen und auf der Couch rumliegen oder auf FB oder sonst irgendwas. Also es ist ja nicht die tatsächlich vorhandene Zeit, die limitiert ist.
Also vielleicht die Energie? Also wie wirkt sich das auf deine Leistungsfähigkeit aus?
Weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Das sind alles motivatorische Grenzen. Wer da begrenzt ist, ist sowieso am falschen Platz. Dafür habe ich kein Verständnis. Alles, was der Körper hergibt, muss geleistet werden auf diesem Niveau. Und wer da irgendwie durchhängt oder sonst irgendwie meint, der müsste sich ausruhen oder sonst irgendwas treiben, der kann sich gerne auch so, sage ich mal, seine Zeit einteilen. Aber er soll mich nicht fragen, woran es hängt. Für solche Modelle bin ich der falsche Ansprechpartner. Wenn mich jemand fragt, erwarte ich das volle Programm. Ganz klar. Ansonsten ist es Zeitverschwendung für mich. Das macht ihn nicht zu einem weniger wertvollen Menschen, aber ich habe kein Interesse daran, irgendjemandem zuzuschauen, der da, keine Ahnung, dreimal in der Woche in irgendeinem Fitnessstudio rumhopst. Ja, und dann sagt, er hat keine Zeit und dann irgendeinen anderen Blödsinn macht. Das hätte mich nicht. Alles legitim. Kannst du als Fitness, Gesundheit oder sonst was betreiben. IPF-Weltmeister wirst du mit so einem Kinderfasching nicht. Das liegt einfach daran, dass hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, während du Farmville spielst, irgendeiner Kniebeugen macht. Da scheitert es. Und der läuft dir dann über den Weg. Und wie gesagt, wenn schon der 50. auf einer amerikanischen Meisterschaft mehr macht als der deutsche Meister, da hilft es, glaube ich, nicht, nochmal fünf Pläne zu strukturieren, sondern finde den Fehler. Und der Fehler liegt ganz eindeutig in den Zielen, den Möglichkeiten, diese zu erreichen und dem Einsatz dafür. Und das Training und das Trainingsvolumen und die Trainingsintensität sind zusammen ja nur ein Teil. Haben wir diesen Teil 1 hinter uns, kommen wir zum Teil 2, den wir optimieren müssen. Und das ist die allgemeine Lebenshaltung. Das heißt, wer meint, er muss während des Trainings Eistee oder Cola trinken, sieht zum Schluss natürlich auch aus wie ein Schwamm. Das ist doch ganz klar. Und wenn du in Gewichtsklassen dich bewegst, ist doch vollkommen klar, dass du aktive Masse in diese Klasse bringen musst. Und aktive Masse, also Muskulatur und Ähnliches, bringst du nicht über Leerkalorien oder über sonstigen Schrott rein. Das heißt, die Ernährung sieht aus wie bei einem Profi-Bodybuilder, vielleicht etwas mehr in der Diät, etwas mehr, also ohne den Stoff, mit etwas mehr Kalorien und vielleicht etwas mehr guten Fetten. Das heißt, absolut leane Ernährung. In der gesamten Vorbereitung, das können 9, 12, 15 oder 40 Wochen sein, kein Alkohol, kein Zucker, keine Süßigkeiten, weder im Kaffee, keine Cola, Zero, Light mit irgendwelchen Süßstoffen. Allein, weil du dann wieder empfänglich wirst für Zucker. Keine Leerkalorien, kein weißes Mehl, keine Fertigprodukte. Ganz einfach. Nur naturbelassene Lebensmittel. Ungefähr 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Damit bin ich weitestgehend gut gefahren. Heute geht die Tendenz eher dazu, wieder das höher zu betreiben. Das ist auch in Ordnung, ist auch nicht meine Baustelle.
Also du bist mit 1,5 gut klargekommen.
Ich habe bis zu meinem ersten Weltrekord, das waren 330 Kilo in der Kniebeuge, wie gesagt, mit 19 noch nicht einmal ein Proteinprodukt zu mir genommen, sondern habe 5 Mahlzeiten ungefähr mit jeweils 30 Gramm Protein zu mir genommen und weitestgehend ganz normale diätische Mischkost und am Tag 3 oder 4 Buttermilch getrunken, zu jeder Mahlzeit hinterher eine. Das ist leicht verdauliches Protein, also eine 15, 18, 20 Gramm hochwertiges Protein. In der Mahlzeit irgendwie was anderes gegessen. Und sag ich mal so 5 mal 30 Gramm und das aber so als Minimum, das hat also schon nach oben gestreut. Also keine Ahnung, morgens mit Haferflocken, sonst irgendwas, bisschen Banane, bisschen Quark oder normale Milch rein und dann zack, bumm, mit Buttermilch hinterher. Einmal am Tag versucht etwas Fisch zu bekommen und einmal am Tag ein Ei und mehrere Eiklar, um das ein bisschen durchzumischen. Und ja, also das hat es weitgehend so funktioniert.
Fleisch gar nicht?
Ich habe nichts gegessen, was Beine hatte. 10 Jahre lang während der gesamten Vorbereitung, weil es mir zu fett war und bin da nicht dagegen. Aber das Fleisch, was ich für gut empfunden habe, habe ich mir damals nicht leisten können. Also irgendwie so ein Schweinefettkram oder sowas, am besten nur in Butter oder so, forget it. Aber ist nichts dagegen einzuwenden, war mir aber zu fett und das, was man hätte kaufen können, so. Also ich, Wild wäre vielleicht ganz gut, Rind ist auch gut, aber das ist auch, wie gesagt, nicht meine Baustelle. Das muss man nicht so machen. Bin da auch kein überzeugter Idealist. Das war so, es hat bei mir sehr gut funktioniert. Heute würde ich es etwas anders machen. Ich würde auch etwas Fleisch dazu nehmen. Ich würde es ein bisschen durchmischen und würde auch Proteinkonzentrate nehmen, weil es das Leben einfach viel leichter macht, wenn du das alles nicht machst. Aber wir reden von den 80er und den 90er Jahren. Da war es weder Kreatin noch Aminosäure. Das kam dann irgendwann später zum Ende meiner Vorbereitung. Und was da sonst so alles gibt. Nicht, dass das nicht gut oder empfehlenswert wäre. Ich habe da keine Position dazu. Ich verteufel es auch nicht. Ich beschreibe nur, wie es war. Und deswegen 5-mal ungefähr 30 Gramm Streuung nach oben. Also diese 30 hatte ich dann immer. Wie gesagt, in der Regel 4 Buttermilch. Ich würde allein deswegen Proteinkonzentrate nehmen heute, weil die regelmäßig in deinem Rucksack an der Uni oder so geplatzt sind. Es gab damals noch nicht die von Müllermilch, die festen. Und wer diese Buttermilch kennt, der weiß, wie leicht die belastet. Das ist übrigens auch keine Erfindung von mir. Ich habe doch natürlich auch einiges von anderen übernommen. Das ist ein Protein. Das geht, glaube ich, schon in die Richtung von Whey, was vorverdaut ist durch die Bakterien, was super schnell rein und rausgeht und jedenfalls deinen Körper nicht so belastet. Und das ist das A und O. Es nützt nichts, sich so voll zu schaufeln, denn die Ernährung dient dazu, dir die optimalen Bedingungen fürs Training zu geben. Und wie gesagt, das kann man auch anders machen. Kann da heute morgens ein Isoway nehmen oder so. Alles nicht meine Baustelle. Habe ich auch nichts dagegen. Dann würde es sogar empfehlen. Ich nehme es heute sogar auch. Trainiere immer noch ein bisschen. Mach da nicht so ein Bohai dran. Und da ist auch vieles gut. Und das macht einem das Leben auch leichter. Aber es war damals halt nicht so. Und in einer Hauptmahlzeit habe ich versucht, ein bisschen Fisch reinzubekommen oder sowas, oder Eier. Und da habe ich dann keine Buttermilch getrunken. Das war die Streuung vielleicht sogar noch deutlicher nach oben als 30 Gramm. Aber diese anderen 4 Mahlzeiten, morgens um 6, 7, einmal Müsli mit Buttermilch, ein bisschen Bananen und so, ein bisschen Quark dazu. Um 10 Uhr, was weiß ich, 250 Gramm Magerquark, da bist du auch bei 30 Gramm. Bisschen Bierhefe noch dazu, bisschen Obst und keine Ahnung, dann Mittagessen richtig Feuer. Und dann nochmal so um 4, 5, 30 Gramm Eiweiß. Und dazwischen 1-2 Trainingseinheiten, je nachdem, eine morgens, eine abends. Wenn es nicht geht, halt nur eine. Und dann abends auch nochmal eher etwas mehr. Also mindestens 150, vielleicht waren es auch 180, 190 kann auch sein, aber 150 jedes Mal. Ansonsten hatte ich dann auch Sorge, dass es zu wenig ist. Aber das kann man auch anders machen, wenn man heute Aminosäuren, EAAs, BCAAs oder sonst irgendwas nimmt. Kann man sich wahrscheinlich auch vegan ernähren, braucht nicht, sag mal, die Aminosäurenprofile so kombinieren. Wie gesagt, es ist nicht meine Baustelle. Das Problem an der Sache ist nur, hier wird ja irgendwie permanent darüber nachgedacht, ob man EAAs, BCAAs, Whey oder Isoway nimmt. Ja, und das noch und was weiß ich, was da alles gibt. Glutamin und links und rechts und oh, nach dem Training sofort hinterher muss das genommen werden, weil es Zeitfenster und was weiß ich. Alles gequälte Kacke. Es hält einen nur davon ab, sich mit den wesentlichen Themen zu beschäftigen. Nicht, dass das nicht gemacht werden soll, dass es auch wissenschaftliche Ansätze gibt. Aber dieses Rumgedoktere, keine Ahnung, das anabole Fenster nach dem Training, 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten, danach ist der Laden sowieso auf wie ein Scheunentor. Mach mal 20 Sätze Kniebeugen, danach ziehst du den ganzen Kühlschrank leer. Also, ja, ob du da 3D hast, BCAAs oder sonstigen kurzen Feuerstein reingehauen hast.
Das ist aber schon interessant, weil nochmal, heutzutage sagt ja jeder Fleisch wichtig, Fleisch nicht wichtig. Es gibt diesen veganen Trend, es gibt den vegetarischen Trend. Du hast dich jetzt fast vegetarisch eigentlich ernährt, einfach Fisch, weil du gemeint hast, die Qualität nicht.
Die Qualität von den Lebensmitteln, als ich Student war, das habe ich mir so auch nicht leisten können. Und dass die Massentierhaltung und das, was da drin ist, und auch das Fett, was in, sag ich mal, Fleisch drin ist. Und dieser, also viele haben dort auch viel Geflügel gegessen, aber das, was ich da mir hätte dann kaufen können, das war ja aus der Massentierhaltung. Und das jedenfalls war nichts für mich. Das wollte ich nicht. Hab's auch nicht gebraucht. Ich habe es weitgehend, ich denke mal, 70-80% meines Proteinkonsums sind Buttermilch und Magerquark gewesen. Und das aber immer ergänzt und die Proteinquellen durchgewechselt. Ansonsten Ei, in der Regel eins am Tag, mehrere Ei, klar. Vielen Dank an meine Mutter, die diese vielen Eidotter irgendwie
verbacken
oder sonst was damit getrieben hat. Ich habe auch mal 10 Ei klar gegessen oder so als Mittagessen und dann vielleicht auch mal 2-3 Eier noch dazu gefeuert. Und, aber ich weiß, dass das funktioniert.
Wofür die Bierhilfe?
Auch Bierhilfe ist billig, hat sehr, sehr viel Protein. 30, 40, 50 Gramm kriegst du in jeder, nehme ich auch heute noch, hat super viel Vitamin B, ist ein Abfallprodukt vom Bierbrauen und ergänzt das Aminosäurenprofil sehr gut. Also ich bin kein Freund von veganer Ernährung oder so, weil das das zu aufwendig gestaltet, die Aminosäuren zu kombinieren. Heute geht es anders, kaufen wir ein veganes Protein, dann machen das andere für mich, das gibt es aber früher nicht. Oder schauen ein paar Aminosäuren dazu oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, dieser ganze überzogene Idealismus ist nicht meine Baustelle. Eine sehr, sehr gute Kost mit viel Gemüse, Getreide, Produkten, am besten alles Vollkorn, kein Zucker, kein Nikotin, wenig Koffein und Tein, alles nur eingesetzt vorm Training und nicht irgendwie sonst, damit es dann auch wirkt und ansonsten wie ein Wettkampf-Bodybuilder in der Diät, nur mit mehr Kalorien. Und damit meine ich gar nichts, keinen Salat in irgendeinem Restaurant mit Dressing. Ich meine wirklich gar nichts davon, gar nichts. Ja, kein Salat, wo irgendwie so ein Schinken drauf ist, irgendwie so ein Formschinken, Käse, nur Hüttenkäse, Light-Version, 10-20% Fett, gar nichts, meine ich, von dem anderen. Und wenn ich gar nichts sage, meine ich gar nichts. Haben wir das? Selbstverständlich, kein Alkohol, keine Zigaretten, kein gar nichts, kein Marihuana, nichts. Die gesamte Vorbereitung, nichts davon. Und ausreichend Schlaf. Für jede Stunde hartes Training eine halbe Stunde mehr Schlaf als üblich.
Üblich wären 8 Stunden?
Ja, 8 vielleicht braucht man nicht ganz. Ich sag mal, jeder hat ja auch ein bisschen was Individuelles. Da gibt es irgendwie so ein, also ich schlafe heute noch 5 oder 6, ich schlafe gar nicht länger. Früher hätte ich vielleicht so 7,5 geschlafen. Wenn du hart trainierst, brauchst du mehr. Und am besten auch nochmal irgendwie mittags so ein bisschen pennen. Wenn es geht, wenn ich den ganzen Tag arbeiten muss, geht es natürlich nicht. Also idealerweise, aber dann auch nicht so viel, dass ich abends nicht schlafen kann. So, das wäre so die allgemeine Lebensführung. Neulich habe ich dann wieder irgendwie so ein Seminar gegeben. Da raucht die Hälfte Zigaretten. Von mir aus kann man auch rauchen. Aber dann fragt mich nicht. Fragt mich dann einfach nicht. Weil es nichts bringt, auf der einen Seite sich so reinzuhängen und auf der anderen Seite sich wieder mit C rauszuziehen und ähnliches. Und wenn du 350 Kilo beugen möchtest in der Unterhose, dann wäre es ganz klug, auch deinen ganzen Körper so zu behandeln, dass er das machen kann und dass er auch die nächsten 30 oder 40 oder 60 Jahre noch brauchbar ist. Und alles, was du ihm ansonsten Negatives antust, entzieht ihm keine Ahnung was. Calcium, Vitamin C und all das brauchst du an anderer Stelle. Und da wäre doch meine dringende Empfehlung, wenn ich schon sowas vorhabe, was ich keinem anrate, aber wenn es jemand vorhat, dann sollte er auch darauf achten, dass das alles stimmt. Das ist Teil 2 dieses Punkteplans.
Das war der zweite Teil des Interviews. Den dritten Teil gibt es dann in der nächsten Episode. Alle Informationen zum Interview findet ihr wie immer auf meiner Website personaltrainingdarmstadt.com im zugehörigen Blogartikel. Ich wünsche euch einen überragenden Tag und bis zur nächsten Folge.